Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Europa am 16. Oktober 2013. Focus Europa ist das Infomagazin über europäische Angelegenheiten bei Radio Dreieckland in Freiburg. Heute verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Was erwartet uns in der heutigen halben Stunde? Noch ist es Zeit, sich für den Datenschutz in der EU zu mobilisieren. Das sagt Jeremy Zimmermann von der französischen Datenschutzorganisation La Quadrature du Net, der im Interview mit Mathieu über die Aussichten des Datenschutzkonfliktes sowie über die wichtige EU-Datenschutzreform gesprochen hat. Außerdem, wer ist eigentlich Olaf? Transparency International spricht über Betrug und Korruption in der EU. Ein Beitrag von Kollege Sönke. Für kleine musikalische Pausen sorgt Nicolas Falcon aus den Vereinigten Staaten. Natürlich ist die Musik wie immer GEMA-frei. Wir beginnen wie immer mit den Focus Europa Nachrichten vom 16. Oktober 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die italienische Regierung hat gestern mit der Operation Mare Nostrum begonnen. Angeblich soll sie Bootsflüchtlinge im Seegebiet zwischen Malta, Sizilien und der libyschen Küste retten. Für Kritikerinnen und Kritiker dient sie der Abschreckung von Migrantinnen und Migranten und dem Grenzschutz. Dafür verstärkt Italien die Überwachung der Küsten mit Drohnen, Hubschraubern, Flugzeugen und zusätzlichen Marineschiffen im Mittelmeer. Der italienische Verteidigungsminister Mario Mauro sprach von einer militärisch-humanitären Operation, die ein erstes Beispiel für die Umsetzung von Eurosur sei. Das EU-Grenzüberwachungssystem Eurosur ist letzte Woche vom EU-Parlament beschlossen worden. Ziele sind die Abwehr unerwünschter Migration, die Rettung von Flüchtlingen in Seenot und die Bekämpfung grenzübergreifender Kriminalität. Die grüne Abgeordnete im EU-Parlament, Ska Keller, sagt dazu:
Eurosur ist ganz klar ein Baustein in der Abschottungspolitik der Europäischen Union. Da geht es zum einen um eine bessere Koordinierung der Grenzschutzbehörden in Europa und zum anderen um eine bessere Koordinierung mit Drittstaaten wie zum Beispiel Libyen. Und das soll eben dazu führen, dass dann Libyen die Flüchtlingsboote gleich aufhält, bevor sie libysches Gewässer verlassen. Und das soll eben zusammengehen mit einer stärkeren Überwachung des Mittelmeerraums, also nicht nur des Mittelmeerraums, überhaupt der Grenzgebiete, aber vor allem eben des Mittelmeerraums mit so Sachen wie Satelliten und Drohnen.
EU-Kommission will Verhandlungen mit der Türkei wieder aufnehmen. Am heutigen Mittwoch wird die EU-Kommission ihren jährlichen Bericht zur Erweiterung präsentieren. Schon vorab wurde bekannt, dass die Europäische Kommission auf weitere Schritte drängt. Der Rat soll die für das nächste Verhandlungskapitel mit der Türkei notwendigen Regierungskonferenz abhalten. Die Regierungskonferenz hätte eigentlich schon im Juni stattfinden sollen, war aber als Reaktion auf die Polizeigewalt gegen die Proteste rund um den Gezi-Park verschoben worden.
Italienische Antifaschistinnen und Antifaschisten verhindern Trauerfeier für NS-Kriegsverbrecher Priebke. Der Versuch der Pius-Bruderschaft in Albano Laziale südöstlich von Rom, eine private Trauerfeier für Priebke abzuhalten, wurde von Anwohnerinnen und Anwohnern verhindert. Der Wagen mit Priebkes Leichnam wurde mit Müll und Steinen beworfen. Die Demonstrierenden riefen Mörder und Henker. Priebke war 1944 am Massaker in den Adriatischen Höhlen bei Rom mit 335 Toten beteiligt. Nach seiner Verurteilung hatte er in lockerem Hausarrest gelebt.
Eine neue Studie beziffert die Opfer des Irakkriegs auf fast eine halbe Million. Zwischen dem Beginn des Krieges 2003 und 2011 seien über 400.000 Menschen direkt oder indirekt an Kriegshandlungen gestorben. Zu den indirekten Ursachen zählt die Studie vor allem den Zusammenbruch der Infrastruktur für Gesundheitsfürsorge, Ernährung, sauberes Trinkwasser und Verkehrswesen. Die Forscherinnen von der Universität Washington war Johns Hopkins University und der Simon Fraser University hatten stichprobenartig 2000 repräsentativ ausgewählte Haushalte im Irak zu Geburt und Tod ihrer Angehörigen befragt.
Schwarz-grüne Sondierung gescheitert. Während Unionspolitiker erklärten, aus ihrer Sicht hätte es keine unüberwindlichen Hindernisse gegeben, sehen die Grünen zu große Unterschiede, etwa in der Flüchtlings- und Europapolitik. Dennoch lobten die Verhandlungsführenden beider Parteien den konstruktiven Umgang und schließen künftige Koalitionen explizit nicht aus.
Die litauische Ratspräsidentschaft will EU-Kampfeinsätze erleichtern. Auf eine Tagung mit Vertreterinnen der EU-Mitgliedstaaten in London wurde gestern diskutiert, warum EU-Einkreistruppen bisher noch nicht zum Einsatz gekommen seien. Das litauische Verteidigungsministerium drängte dabei auf eine erhöhte Flexibilität der Kampfgruppen und vereinfachten Bedingungen für ihre Entsendung. Bei der EU-Kampfgruppe handelt es sich nicht um schnelle, einsetzbare multinationale Streitkräfte, die selbstständige Operationen durchführen können. Die Anwendung der EU-Kampfgruppen zählt zu den Prioritäten Litauens, das momentan die Ratspräsidentschaft innehat.
BMW-Aktionäre lassen was springen. Kurz nach der Bundestagswahl hat die CDU 690.000 Euro an Parteispenden von drei Aktionärinnen und Aktionären erhalten. Fast zeitgleich verschleppte die Bundesregierung auf EU-Ebene erneut die Einführung schärferer CO2-Grenzwerte, die eigentlich schon beschlossen waren, und erntete damit Unverständnis in der EU und scharfe Kritik von Umweltverbänden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Klaus Ernst, bezeichnete die Spenden als, Zitat, krassesten Fall von gekaufter Politik seit langem. Die Bundesgeschäftsstelle der CDU teilte hingegen in einer Erklärung mit, Zitat, die Spenden standen und stehen in keinerlei Zusammenhang mit einzelnen politischen Entscheidungen. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland rief Bundespräsident Joachim Gauck dazu auf, eine Kommission zur Überprüfung der Parteifinanzierung einzuberufen.
Demonstration gegen Hamburger Flüchtlingspolitik. Über 1000 Menschen haben im Hamburger Schranzenviertel gegen die verschärfte Überwachung der sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge protestiert. Dabei wurde der Demonstrationszug eingekesselt und die Polizei setzte Pfefferspray ein. Die Polizisten und Polizistinnen wurden mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörper beworfen. Die Polizei verwies Pressevertreterinnen vom Taz und Spiegel des Platzes. Sie durften die Szene nur aus der Entfernung beobachten. Die Demonstrierenden fordern ein Ende der gezielten Kontrolle gegen Schwarzafrikaner. Die rund 300 in Hamburg lebenden Kriegsflüchtlinge sollten dadurch aufgestöbert werden. Innensenator Michael Neumann, SPD, hatte den Lampedusa-Flüchtlingen ein Ultimatum bis heute gestellt, sich bei den Ausländerbehörden zu registrieren.
Seit über einer Woche befinden sich 30 Non-Citizens in Berlin im Hungerstreik. Heute ist bereits der dritte Tag, an dem die Geflüchteten vor dem Brandenburger Tor keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen. Mehrere Personen sind bereits kollabiert und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat den bereits körperlich geschwächten Menschen bei Regen und Kälte lediglich einen Schlafsack pro Person gewährt. Sie hatte außerdem gedroht, trockene Kleidung zum Wechseln zu beschlagnahmen. Am Montag brachten die Protestierenden ihr Statement bei einer Pressekonferenz vor, adressiert an den deutschen Innenminister Friedrich.
Ihr seht unser unendliches Vertrauen, welches aus den Rechten entsteht, die uns vorenthalten werden, sowie die euch nicht vertrauten Schmerzen, welche uns hierher gebracht haben. Ihr habt uns dazu gebracht, die Straße als unsere Festung zu wählen, um unseren systematischen Tod zurückzuweisen. Wir glauben daran, dass auf diesem Weg der Widerstand die einzige Möglichkeit für alle unterdrückten Menschen dieser Welt ist. Frontex und die jüngsten Ereignisse bei Lampedusa sind nur ein paar wenige Beispiele von dieser Struktur, von welcher wir glauben, dass sie staatlicher Mord ist.
Die Versammlung der hungerstreikenden Non-Citizens am Pariser Platz vorm Brandenburger Tor wurde vergangenen Freitag offiziell von der Polizei für einige Tage genehmigt. Die Proteste der Non-Citizens dauern bereits seit September in mehreren deutschen Städten an. Ein Jahr nach dem Beginn des Protestmarsches nach Berlin waren in diesem Jahr zwei Routen, einmal von Würzburg und auch von Bayreuth nach München vorgesehen. Bei diesen Touren hatten die Teilnehmenden ebenfalls immer wieder mit Polizeigewalt zu tun.
What are you trying to prove to me? When you describe how much worse life can be, do you really think this will make me wanna stick around when I'm feeling down? No, 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 only makes me want to end it all right now.
Seit März 2012 haben sich Googles Nutzungsbedingungen geändert. Die persönlichen Daten, die von verschiedenen Dienstangeboten wie Gmail und Google Maps entnommen werden, werden nicht mehr separat behandelt, sondern vernetzt. Die 29 europäischen Datenschutzbehörden halten diese neuen Nutzungsbedingungen für illegal und die deutsche, französische, britische, italienische, spanische und niederländische Datenschutzbehörden haben Verfahren gegen Google angekündigt. Nun könnte die französische Datenschutzbehörde CNIL als erstes eine Strafe gegen Google wegen dieser illegalen Nutzungsbedingungen verhängen. Sie hatte Google im Juni 2013 verwarnt, dass die Firma 3 Monate Zeit hatte, seine Nutzungsbedingungen in Übereinstimmung mit dem französischen Datenschutzrecht zu bringen. Die CNIL forderte unter anderem eine genaue und eindeutige Zweckbestimmung für die Datensammlung, über welche Nutzerinnen und Nutzer informiert werden. Sie forderte außerdem, dass die Nutzerinnen und Nutzer über die Installation von Cookies auf ihrem Computer zustimmen dürfen und dass Google einen begrenzten Zeitraum für die Speicherung von Privatdaten bestimme. Am 20. September dann, also am letzten Tag der Frist, bestritt Google die Anwendung des französischen Datenschutzgesetzes auf Googles Dienstleistungen auf dem französischen Gebiet. Die französische CNIL hat nun die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Google angekündigt. Doch können europäische Datenschutzbehörden Google eine grundrechtsfreundlichere Datenschutzpolitik aufzwingen? Jérémy Zimmermann von der französischen Datenschutzorganisation La Quadrature du Net spricht im Interview für Radio Dreieckland über die Aussichten dieses Datenschutzkonflikts sowie über die wichtige EU-Datenschutzreform, die den Datenschutzbehörden mehr Macht gegenüber den großen Internetfirmen geben könnte, wenn die Bürgerinnen und Bürger genug Druck auf die Europaabgeordneten ausüben. Ein Beitrag von Kollege Mathieu.
Seit seiner Gründung hat Google Datenschutzrichtlinien eingeführt, die immer mehr in die Privatsphäre des Einzelnen eindringen. Dazu gibt es einen verständlichen Grund. Am Anfang war Google ein kleines Unternehmen, das von 2 Typen an der Uni gegründet wurde. Übrigens besagten Googles allererste Nutzungsbedingungen, dass Google niemals persönliche Daten sammeln würde, sondern nur indirekte Kennzeichen für statistische Zwecke. Diese erste Fassung ist verschwunden und seitdem geht es darum, immer mehr persönliche Daten zu sammeln. Denn diese persönlichen Daten sind ein saftiges Geschäft. Diese Daten zu sammeln und zu verarbeiten ist heutzutage das Öl der Informationswirtschaft. Deswegen geht Google logischerweise immer weiter in der Ausspähung seiner Benutzer und Benutzerinnen. Wenn Google seinen Nutzerinnen und Nutzern ankündigt, dass es die Daten seiner ganzen Dienstangebote vernetzen will, kommt es zur Vollendung dieser Geschäftslogik. Denn Googles Wert liegt in den Profilen seiner Benutzerinnen und Benutzer. Je präziser die Daten, die Google von ihnen kennt, umso mehr Geld sind diese Daten wert und Google kann sie an Versicherungen oder an Banken verkaufen oder der NSA den Zugang zu diesen Daten gewähren. Wenn es einerseits die Daten von Google Maps gibt, andererseits die Daten von Gmail und noch dazu die Daten der Suchmaschine, dann ist für Google selbstverständlich, dass sie diese ganzen Daten vernetzen müssen. Und wir bemerken außerdem, dass die NSA nicht auf diese Änderung der Nutzungsbedingungen gewartet hat, um sich weltweit an allen von Google gespeicherten Daten zu bedienen.
Google hat bis zum Ende der Frist, den 20. September 2013, gewartet, um der französischen Datenschutzbehörde mitzuteilen, dass es sich ihren Anordnungen nicht fügen will. Ist es als Verachtung des großen multinationalen Konzerns, der beinahe Monopolstellung hat, gegenüber der kleinen französischen Datenschutzbehörde zu verstehen?
Die französische Datenschutzbehörde hat wohl versucht, Google zu bedrohen, aber sie kann mit dem Riesen Google offensichtlich nicht mithalten. Das wirft ernste Fragen auf. Wie kann das französische, schweizerische oder deutsche Recht bei einem Unternehmen wie Google durchgesetzt werden, das inzwischen mächtiger geworden ist als die zahlreichen Staaten? Googles Umsatz ist ja größer als das Bruttoinlandsprodukt vieler Staaten. Hier wird die Herausforderung des Internets für die Gerichtsbarkeit deutlich und auch, wie schwierig es ist, nationales Recht durchzusetzen. Darüber hinaus handelt es sich aber wohl um den Kern von Googles Geschäftsmodell. Das Saugen von Privatdaten, ihre Vernetzung und Verarbeitung zu immer genaueren Benutzerprofilen ist absolut grundlegend für Google und deswegen wird das Unternehmen niemals darauf verzichten.
Der deutschen Webseite ZDNet zufolge riskiert Google ein Bußgeld von bis zu 150.000 Euro, wenn es weiter französischer Gesetze bricht. Das heißt ungefähr 100.000stel von Googles Profit im Jahr 2012. Sind die europäischen Datenschutzbehörden, von denen mehrere gegen Google vorgehen, vollkommen machtlos oder gibt es Wege, um Google das europäische Recht aufzuzwingen?
Offensichtlich sind die Mittel dieser Behörden lächerlich. Es geht also darum, diesen Behörden Macht zu geben. Es ist ein Ziel der EU-Datenschutzreform. Bislang ringen die Akteure in äußerster Feindschaft um diese Reform. Laut den Aussagen von Beobachterinnen und Beobachtern ist es wahrscheinlich die mächtigste Lobbying-Kampagne, die jemals im Europäischen Parlament getobt hat. Zum Beispiel wurden im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten über 4.000 Änderungsanträge gestellt. Ein Rekord im Europäischen Parlament. Und wer macht Lobbyismus gegen den Schutz der Bürger und dagegen, dass den Datenschutzbehörden mehr Macht gegeben wird? Natürlich handelt es sich um Google, Facebook, Microsoft, mehrheitlich amerikanische Firmen, die auf frischer Tat ertappt wurden, wie sie mit der NSA bei der Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern weltweit zusammenarbeiten.
Es gibt also ein starkes Lobbying von Seiten dieser mehrheitlich amerikanischen Firmen. Haben Sie auf der anderen Seite den Eindruck, dass die Datenschützer jetzt nach dem NSA-Skandal mehr Gehör bei den Europaabgeordneten finden?
Es gibt natürlich manche Europaabgeordnete, die verstanden haben, was auf dem Spiel steht und aus Rücksicht für das Allgemeinwohl agieren. Aber seien wir nicht naiv. Im Europäischen Parlament stehen sich nicht so sehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier als Lobbys gegenüber. Und gegenüber Facebook und Google stehen einige Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine, die bislang auf sehr wenig Resonanz bei der Zivilgesellschaft gestoßen sind. In Deutschland gab es etwas mehr Reaktionen als in anderen europäischen Ländern, weil die Deutschen sich traditionell viel bewusster der Fragen des Datenschutzes sind, aufgrund der Geschichte, die sie im 20. Jahrhundert durchlebt haben. Aber insgesamt gab es keine breite Mobilisierung wie 2012 gegen das Handelsabkommen gegen Fälschung ACTA. Das ist ein echtes Problem. Vielleicht haben wir es nicht geschafft, die Menschen angemessen zu mobilisieren, weil das Thema so komplex ist. Vielleicht haben wir es nicht geschafft, weil die Bürgerinnen und Bürger ihre Privatsphäre aufgegeben haben. Noch ist nicht alles verloren. Es gibt eine sehr wichtige Abstimmung am 21. Oktober im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Noch ist Zeit, sich zu mobilisieren. Ob aus demokratischen, praktischen oder wirtschaftlichen Gründen, müssen wir uns dringend mobilisieren, um unsere Grundrechte zu verteidigen. Dazu gibt es einen einfachen Weg. Ruft die Mitglieder des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten des Europäischen Parlaments an und sagt, wenn sie so abstimmen, wie es Google und Facebook wollen, werden wir es sehen und wir werden sie nicht mehr wählen. Sagt ihnen, dass sie es nicht zulassen werdet, wenn sie die Debatten kürzen und schon in erster Lesung abschließen wollen und die öffentliche Debatte vermeiden wollen, die nach dem Skandal der allgemeinen Ausspähung durch die NSA notwendig geworden ist. Es geht also darum, Druck auf sie auszuüben, genauso wie sie von den industriellen Lobbys unter Druck gesetzt werden. Es ist immer noch Zeit dazu.
Wird diese Abstimmung öffentlich erfolgen?
Die Abstimmung kann noch verschoben werden, aber sie wird sehr wahrscheinlich am 21. Oktober in Straßburg erfolgen und öffentlich sein. Inoffiziell wird aber in Brüssel erzählt, dass der Berichterstatter Jan-Philipp Albrecht, der ja eigentlich auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger und deren Freiheiten steht, auf eine Einigung in der ersten Lesung abzielt. Das ist erschreckend. Es heißt, dass er mit den Zuständigen der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates also den Mitgliedstaaten, vor der Abstimmung einen Text verhandeln würde, auf den sich alle einigen könnten. Damit würde er vermeiden, dass der Text in die zweite Lesung geht und somit der ganze Prozess wieder von vorne anfängt. Es ist verständlich, dass der Berichterstatter bereits viel zu diesem Thema gearbeitet hat und es gerne abschließen würde. Ich habe aber wenig Verständnis für die wahltaktische Logik nach dem Motto, es muss bis zu den Wahlen fertig sein, sonst werden wir in Schwierigkeiten geraten. Aus diesen Gründen widersetzen wir uns dieser Logik einer Einigung in erster Lesung und dem Artikel 70. Jeder kann auch diese Botschaft an die Mitglieder des Europäischen Parlaments schicken. Wir fordern eine vertiefte öffentliche Debatte zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre. Also soll die Debatte nicht auf die erste Lesung reduziert werden.
Werden im Vorfeld dieses Termins vom 21. Oktober Demonstrationen stattfinden?
Ja, eine Vielfalt an europäischen Akteuren wie die Digitale Gesellschaft in Deutschland oder La Quadrature du Net in Frankreich, die sich in der Organisation EDRI in Brüssel zusammengeschlossen haben, versuchen die Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren. Wir werden in den kommenden Tagen sehen, ob sich die Bürgerinnen und Bürger mobilisieren und ob wir genug Druck auf den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten ausüben, um dem Einfluss dieser amerikanischen Akteure etwas entgegenzusetzen. Es ist ein schwieriger Kampf, der sich aber lohnt. Und ich rufe alle Hörerinnen und Hörer dazu auf, sich daran zu beteiligen. Vergangenen Mittwoch veröffentlichte die Europäische Antibetrugsbehörde OLAF ihren Bericht über den Stand der Korruption bei der Vergabe von Aufträgen auf EU-Ebene. Radio Dreieckland hat sich mit dem Juristen Christian Lautermann unterhalten, der bei Transparency International gegen die Ausbreitung von Korruption kämpft.
OLAF ist praktisch gegründet worden als Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung. Also die haben nicht nur die Betrugsbekämpfung im Bereich des öffentlichen Vergabewesens als Aufgabe, sondern eben auch die Ermittlung gegen EU-Bedienstete der Organe oder Einrichtungen der Europäischen Union. Das ist praktisch die Aufgabe von OLAF, da Betrugsbekämpfung in diesen kompletten Bereichen sicherzustellen. Also nicht nur im Bereich öffentlicher Ausschreibung, sondern eben auch generell, wenn sich ein Bediensteter der Europäischen Union strafbar gemacht hat, dann wird auch durch OLAF gegen diesen Mitarbeiter ermittelt. OLAF ist 1999 gegründet worden. Derzeit arbeiten um die 430 Bedienstete für OLAF, mehr als zwei Drittel auch in der Betrugsaufklärung. OLAF spielt jährlich, so sind zumindest die eigenen Angaben, 100 Millionen Euro zurück in den EU-Haushalt, wobei für OLAF rund 57 Millionen Euro beispielsweise in 2012 ausgegeben wurde. Also OLAF trägt sich erstmal selbst, spielt ein Mehr wieder ein. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, jeder Fall, der durch OLAF aufgedeckt wird, hat auch eine gewisse präventive Wirkung. Seit Gründung 3.500 Untersuchungen durchgeführt worden und Gefängnisstrafen von insgesamt 900 Jahren für 335 Täter verhängt worden. Also soll heißen, OLAF ist schon anscheinend eine sehr operationell arbeitende Einheit, die auch auf eine gewisse Erfolgsgeschichte zurückblicken kann.
Wovon sprechen wir denn, wenn wir von der öffentlichen Auftragsvergabe sprechen? Und wann sprechen wir denn eigentlich von Korruption?
Öffentliche Auftragsvergabe ist im Grunde genommen das, wenn die öffentliche Hand einen Auftrag ausschreiben möchte und praktisch dann der Bedienstete, der für die Ausschreibung zuständig ist, sich im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens, was eigentlich Neutralität und Fairness beinhalten soll, beispielsweise durch einen Auftragnehmer bestechen lässt, um dem im Nachgang dann den Auftrag zukommen zu lassen. Also praktisch die Unterminierung eines fairen und freien Wettbewerbs durch die Bestechung. Das ist im Grunde genommen so der Klassiker im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge. Eigentlich darf man sich ja im Vorfeld gerade nicht auf die Unternehmen schon konzentrieren, sondern man schreibt einen öffentlichen Auftrag aus. Wenn der oberhalb der europäischen Wertgrenzen liegt, dann kann ich mir im Vorfeld keine Unternehmen ausgucken, die ich gerne beauftragen möchte, sondern ich schreibe das aus und jeder, der Interesse an diesem Auftrag hat, kann sich auf den Auftrag bewerben. Nachher, praktisch in der Vergabeentscheidung, muss man sich dann darüber im Klaren sein, welche Kriterien lege ich an. Die müssen aber auch schon vorher transparent gemacht worden sein. Also was ist für mich ganz besonders wichtig, um diesen Auftrag zu vergeben? Da ist der Preis beispielsweise nicht zwingend das ausschlaggebende Kriterium. Und dann wird die Vergabeentscheidung praktisch darauf gestützt, wer diese Kriterien am besten erfüllt. Und das kann dann eigentlich kein vorausgewählter Unternehmer sein oder Unternehmen sein, was ich mir im Vorfeld schon ausgeguckt habe. Das wäre dann wiederum ein Fall, wo ich sagen würde, das wäre schon ein Stück weit Korruption, wenn man sich im Vorfeld schon auf ein Unternehmen konzentriert und sagt, dieses Unternehmen kriegt den Auftrag. Das wäre kein freier und fairer Wettbewerb.
Von welchen Summen sprechen wir denn hier auf europäischer Ebene?
Auf europäischer Ebene habe ich jetzt nachgeschlagen nochmal 18% bis 20% des Bruttoinlandsproduktes, was dann jährlich für öffentliche Aufträge ausgegeben wird. Also wir reden hier über eine immense Summe. Das sind alles lukrative Aufträge und dass es dann auch bei diesen Aufträgen zu Korruption kommt, liegt einfach auch nahe.
Und was war das Untersuchungsframe, also die Forschungsmethodik dieses Ansatzes? Wurde da die gesamte EU durchleuchtet oder nur einzelne Länder? Was ist dazu zu sagen?
Hier sind ja nur 8 Mitgliedstaaten kontrolliert worden und da nur 5 Sektoren, in denen öffentliche Aufträge vergeben werden. Also hier wurde ja nicht ganzheitlich geguckt, sondern man hat sich Mitgliedstaaten ausgewählt und dann auch noch Sektoren, die man näher beleuchten wollte. Man kann ja nicht über ein ganzheitliches Bild sprechen und Deutschland war beispielsweise auch in der Studie gar nicht berücksichtigt.
Welche Sektoren und welche Länder wurden denn untersucht?
Im Endeffekt wurden als 8 Mitgliedstaaten ausgewählt Frankreich, Ungarn, Italien, Litauen, die Niederlande, Polen, Rumänien und Spanien. Und primär angeschaut wurden sich die Sektoren Straßen- und Eisenbahnverkehr, Wasser und Abfall, Bau von Versorgungsleitungen, Fort- und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung, also der Bereich Hightech, medizinische Produkte. Das sind so diese 5 Sparten gewesen, die man sich dann vertieft unter diesem Korruptionsaspekt angeschaut hat.
Dem Bericht nach, so haben Sie mir erzählt, scheinen also insbesondere die Sparten Wasser und Abfall sowie Forschung und Entwicklung stark korrupt zu sein. Von welchen Zahlen sprechen wir da?
Diesen Sektoren, in denen öffentliche Aufträge vergeben worden sind, kam es sehr, sehr häufig, also nahezu in 50% der Fälle, zu Submissionsabsprachen. Das heißt, dass man sich im Vorfeld schon auf den potenziellen oder auf den Auftragnehmer verständigt hat. Und das ist ein Kriterium gewesen, wo man gesagt hat, das ist ein Korruptionszeichen für uns, da gehen die roten Lampen an. Ein weiteres Ergebnis dieser Studie war auch, dass in vielen Fällen Bestechungsgelder gezahlt worden sind, nämlich in nahezu jedem dritten Fall. Allerdings das sektorenübergreifend. Also das verteilte sich gleichmäßig auf die Sektoren und das kam häufiger in den Ländern Spanien und Rumänien vor. Also das sind so die beiden großen Findings gewesen, dass es in vielen Fällen zu Submissionsabsprachen gekommen ist und aber auch in vielen Fällen zu Bestechung, zur Zahlung oder zur Forderung von Bestechungsgeldern.
Haben Sie denn diese Ergebnisse überrascht, nachdem Sie sich jetzt seit Jahren mit dieser Seite der Politik und diesen korrupten Vorgängen befassen? Oder ist es business as usual?
Also das ist jetzt nichts Neues. Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, was die Studie hervorgebracht hat, was uns jetzt alle überrascht, sondern das ist eigentlich das, was man auch mehr oder weniger erwarten konnte. Ob man das in diesem Ausmaß erwarten konnte, das ist wiederum eine andere Frage. Aber dass es im Vorfeld häufiger schon zu Submissionsabsprachen oder zur Zahlung oder zur Forderung von Bestechungsgeldern gekommen ist, das ist jetzt keine bahnbrechende neue Erkenntnis, die die Studie hervorgebracht hat.
Aber ich sag mal, diese Themen, die sind ja sehr selten in der Öffentlichkeit. Und mich würde einfach mal interessieren, Sie als Experte sagen jetzt, das hat mich alles nicht sonderlich überrascht. Aber wenn man sich diese Bereiche anschaut, kann man sagen, eine gewisse Korruption ist Alltag in Europa?
Das ist grundsätzlich sehr schwierig, weil wir immer, wenn wir von Korruption, gerade dann auch im Beschaffungswesen sprechen, müssen wir immer auch im Auge behalten, dass das, ja, der Jurist sagt, opferlose Kontrolldelikte sind. Das heißt, die Delikte passieren heimlich in Hinterzimmern und sie werden diese Verstöße nur dann aufklären, wenn sie wirklich eine intensive Ermittlungstätigkeit daran setzen, um solche Fälle zu ermitteln und eben aber auch auf Hinweisgeber angewiesen sind. Da kommen dann die Whistleblower ins Spiel, die dann die Hinweise praktisch darauf geben müssen, dass in diesem Vergabeverfahren beispielsweise was schiefgelaufen ist. Vor dem Hintergrund, dass es eben solche Heimlichkeitsdelikte sind, ist das Dunkelfeld der Fälle sehr hoch. Also man geht in dem Bereich der Korruptionsdelikte vom Dunkelfeld von 90% oder mehr aus. Das heißt, das sind alles Fälle, die nicht bekannt geworden sind. Soll heißen, das, was wir kennen, was wir mitbekommen haben, ist nur die Spitze des Eisbergs.
Hat Sie denn irgendwas wirklich überrascht?
Was mich schon überrascht hat, da bin ich auch ganz ehrlich, ist eben das Ausmaß, was festgestellt worden ist. Diese Studie macht ja zum ersten Mal einen übergreifenden Ansatz und versucht eben auch, das komplette Ausmaß von Korruption im Vergabewesen mit Zahlen zu belegen. Und wenn man dann wirklich liest, dass potenziell da Budgetverluste von 1,4 bis 2,2 Milliarden Euro in 2010 zu verzeichnen sind, dann ist das natürlich schon erschreckend, das muss man ganz klar sagen. Das sind 1,4 bis 2,2 Milliarden Euro, die für andere Sachen effektiv hätten genutzt werden können, die aber aufgrund von Korruptionsvorfällen im Vergabewesen einfach damit nicht mehr zur Verfügung standen. Und das ist natürlich schon hochgradig erschreckend. Vor allen Dingen muss man ja immer auch im Auge behalten, das sind ja Steuergelder, die hier verwendet werden. Ne? Und da erwarte ich dann eigentlich auch, dass sämtliche Mechanismen gezogen werden, um sowas zu unterbinden, dass diese Mittel eben so, wie es nach dem Vergaberecht ja auch gefordert ist, effektiv und effizient eingesetzt werden, damit praktisch die Aufgaben, die man sich selbst gesetzt hat, finanziert werden, aber eben aber auch so effizient, dass die Steuermittel geschont werden.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.